Willkommen zum Podcast Wissen erinnern. Mein Name ist Frank Schweitzer. In dieser Staffel befassen wir uns mit dem Weg zur Reife. In der letzten Folge haben wir über einen Film gesprochen. Da ging es um einen jungen Mann mit Namen Pi, der lernen musste, mit einem Tiger in seinem Rettungsboot umzugehen. Natürlich gibt es auch die Deutungsvariante, dass der Tiger gar nicht real war, sondern eigentlich eine andere Seite in der Persönlichkeit von Pi repräsentiert. Damit hätte Pi die ganze Zeit gegen sich selbst gekämpft. Diese Deutung wird tatsächlich auch am Ende des Films angeboten. Aber sie wird verworfen mit der Begründung, dass die Geschichte mit dem Tiger die bessere Geschichte ist. Trotzdem bleibt die Begegnung mit sich selbst eine große Herausforderung auf dem Weg zur Reife. Und es gibt eine ganze Literaturgattung, die Märchen, wo diese innerliche Auseinandersetzung als Begegnung mit Tieren dargestellt wird. Das Tier ist also das Tier in mir. Es symbolisiert Aufgaben, die wir bewältigen müssen oder Aspekte unserer Persönlichkeit, die wir entdecken und kontrollieren müssen. Meist werden solche Themen in der Psychoanalyse behandelt, die nach persönlichkeitsrelevanten Interpretationen für die Geschehnisse im Märchen sucht. Eugen Drewermann zum Beispiel hat eine tiefenpsychologische Deutung des Märchens Sneewittchen vorgelegt. Dort heißt es über die böse Stiefmutter, die Sneewittchen mit 7 Jahren aus dem Haus wirft und sie ermorden lassen will. Es lässt sich nicht leugnen, dass an der Stelle, da Sneewittchen verstoßen wird, ein ausgesprochen anal-sadistischer Zug zu der oral-depressiven Motivation hinzutritt. Wenn Ihnen solche Interpretationen weiterhelfen, dann finden Sie dazu eine sehr große Zahl von Büchern. Mit anderen Worten, ich muss darauf nicht eingehen. Die archetypische Deutung von Märchensymbolen reicht wesentlich tiefer als ihre Psychologisierung. Auch da gibt es eine große Literaturauswahl. Ich greife deshalb hier nur einige Beispiele auf, die für unser Thema Maturitas, der Weg zur Reife, relevant sind. Wenn wir das Grimmsche Märchenbuch aufschlagen, dann steht an erster Stelle das Märchen vom Froschkönig. Also fangen wir damit an. Da geht eine Königstochter in den dunklen Wald, setzt sich an den Rand eines Brunnens und spielt mit einer goldenen Kugel. Das ist die Ausgangssituation für den Weg zur Reife.
Die junge Frau ist eine Prinzessin und führt sich im Märchen auch so auf. Für sie ist ihr Vater der König, der ihr alle Wünsche erfüllt.
Der dunkle Wald ist der Ort der Initiation, denken wir an Sneewittchen. Der Brunnen ist der Zugang zum Unbewussten, auch zum Mütterlichen. Und die goldene Kugel ist das Symbol einer Ganzheit, eines gelungenen Lebens. Davon bekommt die Königstochter eine Ahnung, während sie mit der goldenen Kugel spielt. Jeder von uns hat solche Träume. Nur, wie können solche Träume zur Wirklichkeit werden? Carl Gustav Jung, der Zürcher Psychologe, sieht in diesem Märchen die Geschichte einer Einweihung. Das passt also zu unserem Thema Maturitas. Die Königstochter steht noch ganz am Anfang ihres Weges zur Reife. Deshalb kann sie die goldene Kugel auch nicht festhalten. Sie entgleitet ihr und fällt in den tiefen Brunnen. Hugo von Hoffmannsthal hat ein Gedicht geschrieben, dessen erste Zeile lautet: Der tiefe Brunnen weiß es wohl. Das Gedicht heißt Weltgeheimnis. Genau, in diesem tiefen Brunnen liegen unsere geheimen Träume vom gelungenen Leben. Wir müssten es schaffen, sie heraufzuholen. Nur am Brunnen sitzen und den verlorenen Träumen nachzuweinen, wird nicht reichen. Hören wir mal kurz in das Märchen hinein.
Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist's, alter Wasserpatscher«, sagte sie. »Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist. Was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?« »Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie. Der Frosch antwortete: »Wenn du mich lieb haben willst und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen. Wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen. Ach ja, sagte sie, ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst. Sie dachte aber, was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quackt und kann keines Menschen Geselle sein.
Die kleine arrogante Prinzessin eilt also wieder nach Hause und kehrt sich nicht um ihr Versprechen, das im Grunde ein Eheversprechen ist. Getrennt von Tisch und Bett ist ja auch eine geläufige Scheidungsformel. Der König aber erweist sich als wirklicher Vater. Er lässt seiner Tochter ihr Verhalten nicht durchgehen. Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Ein Satz, der völlig aus der Mode gekommen ist. Er hätte noch aus dem Eheversprechen zitieren können, in guten wie in schlechten Zeiten. Jetzt lebt also die kleine Prinzessin mit einem ekligen Frosch zusammen am Tisch und im Bett und muss begreifen, dass Versprechen, auch Eheversprechen, verbindlich sind. Das Leben erfordert Konsequenzen. Das bedeutet nicht, dass sie den Frosch sympathisch findet, aber sie muss lernen, damit umzugehen. Der Frosch seinerseits hat nur den einen Wunsch, vermenschlicht zu werden. Sie muss also einen Weg finden, die Ansprüche des Frosches zu respektieren, dem Frosch gleichzeitig aber auch Grenzen zu setzen. Das gelingt ihr auch nach mehreren Interventionen ihres Vaters. Und das Wundersame, nachdem sie diese Balance zwischen den widerstreitenden Kräften gefunden hat, wird aus dem Frosch ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen, wie es im Märchen heißt. Zweites Beispiel, ebenfalls ein Grimmsches Märchen, die drei Sprachen, Nummer 33. Da geht es um den Weg eines jungen Mannes zur Reife. Er ist der einzige Sohn, deshalb hat sein Vater die größten Erwartungen an ihn. Die kann der Sohn natürlich nicht erfüllen. Darum heißt es im Märchen notwendigerweise, er war dumm und konnte nichts lernen. Der Vater schickt ihn also zu berühmten Meistern, die ihm etwas beibringen sollen. Nach einem Jahr kommt er wieder heim und der Vater fragt, nun mein Sohn, was hast du gelernt? Vater, ich habe gelernt, was die Hunde bellen. Der Vater ist sehr enttäuscht und schickt ihn zu einem anderen Meister. Als der Sohn zurückkommt, sagt er, Vater, ich habe gelernt, was die Vögel sprechen. Gleiche Reaktion vom Vater, letzter Versuch. Der Sohn kommt heim und sagt, Vater, ich habe gelernt, was die Frösche quaken. Daraufhin wird der Sohn enterbt und verstoßen. Wie bei Sneewittchen wird er in den Wald geführt und soll dort sterben, aber auch hier hat der Jäger Mitleid und lässt ihn am Leben. Wir haben also einen mittellosen jungen Mann ohne Familie, aber mit einer besonderen Sprachbegabung. Was kann der mit seinem Leben anfangen? Die Tiere stellen natürlich unterschiedliche Möglichkeiten dar, mit sich und anderen umzugehen. Die bellenden Hunde, die jeden ankläffen und gleich über ihn herfallen, jagen uns Angst ein, wir wollen ihnen aus dem Weg gehen. Die quakenden Frösche kennen wir aus allen sozialen Medien. Ihr Gequake vernebeln unseren Geist mit halbwahren Gerüchten und bösartigen Kommentaren. Die Vögel sind Boten des Himmels und der Seele. Wer die Sprache der Hunde versteht, der kann seine Angst überwinden und auf sie zugehen. Wer die Sprache der Frösche versteht, der kann Fake News von relevanter Information unterscheiden. Wer die Sprache der Vögel versteht, kann Geheimnisse und Botschaften des Himmels empfangen. Der junge Mann hat zwar seinen Vater enttäuscht, aber was er gelernt hat, bringt ihn im Leben trotzdem weiter. Im Märchen erfährt er von den Hunden, wo ein verborgener Schatz vergraben liegt. Von den Fröschen erfährt er, dass in Rom die Papstwahl ansteht, aber kein geeigneter Kandidat zu finden ist. Also geht unser junger Mann nach Rom, wo die Tauben, das Symbol des Heiligen Geistes, ihm zu seiner Wahl als Papst verhelfen. Letztes Beispiel. das Grimmsche Märchen vom tapferen Schneiderlein, Nummer 20. Das kennen die meisten, aber um welche Tiere geht es hier? Zunächst einmal um Fliegen. Das Schneiderlein hatte sich etwas Pflaumenmus gekauft und deshalb kamen die Fliegen in großer Zahl. Das Schneiderlein versucht, sie durch freundliches Zureden zu vertreiben. Aber als die Fliegen nicht hören wollen, im Märchen steht, dass sie kein Deutsch verstanden, schlägt er sie mit einem Lappen tot. Er stellt fest, dass er 7 Fliegen auf einen Streich getötet hat. Eine wahre Heldentat. Jetzt kommt die wichtigste Lehre für den Weg zur Reife. Sind wir in der Lage, eine positive Rückkopplung aus diesem Erlebnis zu generieren? Das heißt, können wir einen an sich bedeutungslosen Anfang in eine gelungene Entwicklung überführen? Das Schneiderlein kann genau das. Er begreift, dass es nur von der Perspektive abhängt, ob diese 7 toten Fliegen als Heldentat gelten. Also reduziert er die Information auf das Wesentliche. 7 auf einen Streich. Es geht um die Symbolik der 7, die ihm eine Art von Ganzheit vermittelt. 7 auf einen Streich wird zu einem Mantra, also einem Ausspruch, der spirituelle Energie freisetzt. Und dann passiert das Wunderbare. Indem das Schneiderlein sich als Held fühlt, tritt er auch als Held auf und wird von allen anderen auch so gesehen. Man traut ihm auf einmal zu, Probleme zu lösen, die andere nicht lösen konnten. Er soll ein unbändiges Einhorn einfangen, das jeden aufspießt, der ihm begegnet. Das ist ein mythologisches Tier, das die Reinheit und Keuschheit verkörpert. Deshalb kann es auch nur im Schoß einer Jungfrau ruhen. Und natürlich ist das große Horn ein phallisches Symbol. Wer ein Einhorn fängt, kann also seine sexuellen Triebe kontrollieren. Das Schneiderlein schafft es, indem es die Energie des Einhorns gegen sich selbst richtet. Es bohrt sich in einem Baum fest. Dann soll das Schneiderlein noch ein gefährliches Wildschwein einfangen. Dieses symbolisiert Wut und Aggression und die Lust an der Zerstörung. Dem Schneiderlein gelingt auch das, indem er das Wildschwein in eine Kirche lockt und dann selbst aus dem Fenster entkommt. Er kann also Wut und Aggression bändigen und die Religion hilft ihm dabei. Bei alledem ist das Schneiderlein sich seiner Ohnmacht wohl bewusst. Er macht sich selbst nichts vor. Er weiß, dass seine Gegner stärker und mächtiger sind als er. Gerade deshalb hält er sich zurück und geht seine Gegner nicht frontal an. Er setzt auf Klugheit statt auf Gewalt. Weil er diese Aufgaben lösen kann, bekommt er die Königstochter zur Frau. Die Hochzeit ward also mit großer Pracht und kleiner Freude gehalten und aus einem Schneider ein König gemacht, heißt es im Märchen. Die Königstochter ist von ihrem Mann nicht begeistert und will ihn umbringen lassen. Doch selbst in dieser Situation verleugnet er sich nicht. Sein Mantra erinnert ihn daran, dass es eine Frage der Perspektive ist, ob wir das Glas halb voll oder halb leer ansehen. Also war und blieb das Schneiderlein sein Lebtag ein König, endet das Märchen. Wir sehen also, dass im Märchen die Begegnungen mit Tieren eigentlich immer Begegnungen mit uns selbst sind. Die Tiere helfen uns, bestimmte Aspekte unserer Entwicklung zu visualisieren. Aufgaben, die wir zu meistern haben oder Charaktermerkmale, die wir überwinden müssen. Und die Märchen geben auch Kunde davon, dass uns das gelingen kann. In der nächsten Woche werden wir uns mit Ostern befassen. Danach beginne ich mit einer neuen Staffel. Und da geht es um den Weg zur Weisheit als Weiterführung des Weges zur Reife. Seien Sie dabei, immer mittwochs, immer 15 Minuten oder jederzeit auf der Podcast-Homepage.